herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Ihr Lieben, es ist soweit, mein heiß begehrter Workshop Kinder mit Humor und Leichtigkeit begleiten. Der geht in die zweite Runde. Ihr habt schon so oft danach gefragt, jetzt ist es endlich soweit. Am 12. November findet er statt und ihr könnt euch jetzt noch für die unverbindliche Warteliste eintragen und euch einen Rabatt sichern, einen exklusiven Wartelistenrabatt. Wenn ihr am 12. November abends um 19.30 Uhr keine Zeit habt, es gibt auch eine Aufzeichnung und dazu noch ein cooles E-Book mit allen Strategien zusammengefasst. Es lohnt sich auf jeden Fall, um Konflikte mit deinem Kind ohne Machtkämpfe zu lösen, denn gerade wenn du vielleicht oft im Meckermodus bist, dann braucht es an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal ein bisschen Humor und manchmal, gerade wenn man gestresst ist, fehlen einem die kreativen Ideen und nach diesem Workshop wirst du die auf jeden Fall haben, um auch die Bindung zu deinem Kind oder deinen Kindern zu stärken. Übrigens, auch wenn du mehrere Kinder hast, braucht es ja besonders viel Humor. Du findest den Link zur unverbindlichen Warteliste in den Shownotes, sehr gerne mit dabei und schon ganz bald kannst du dir dann als Erster oder Erste über die Warteliste einen der begrenzten Plätze im Workshop sichern. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Selbstregulation von Kindern stärken. Mein absolutes Herzensthema und ich freue mich, dass ich mit einer wundervollen Kollegin, die ich so sehr schätze, heute ins Gespräch gehen darf, mit der lieben Kati Bonnet, die vor allem gerade eben ein Buch genau zu diesem Thema rausgebracht hat. Und wir haben hier gerade im Vorfeld schon so richtig gefeiert und gejuchzt und uns gefreut, denn Kati ist nämlich auf der Spiegel-Bestsellerliste und ich freue mich so, so sehr mit dir, Kati, und freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal vor und ja, wie gesagt, ich feiere dich jetzt hier die ganze Folge durch.
Wie toll. Ja. Ja, mir ist auch tatsächlich nach Feiern zumute, dass dieses Thema diese Öffentlichkeit einfach bekommt, diesen Raum jetzt einnehmen kann. Ja. Genau, ich bin Kati Bonnet, ich bin Traumatherapeutin und arbeite in eigener Praxis in Berlin und im Berliner Speckgürtel und online und bin Begründerin von Helper Circle. Das ist ein Online-Bildungszentrum, in dem ich die SOS-Übungen in die Welt bringe, Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation. Ja, und jetzt neuerdings eben auch nicht nur von Kinderbüchern Autoren, sondern auch von Sachbüchern und Dozentin. Genau, solche Sachen mache ich. Meine Kinder sind schon groß, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ich bin gerade zu Hause ausgezogen. Die sind jetzt 18 und 20 und ich genieße ganz neu diese Freiheiten, die das Leben dann auch wieder bereithält.
Da hat sich der Spieß einfach einmal umgedreht, oder? Ganz und genau. Ich halte jetzt mal dein wundervolles Werk hier einmal in die Kamera für alle, die bei YouTube die Folge anschauen oder anhören. Ich liebe dieses Titelbild, wie dieser kleine Junge mit der grünen Mütze die Mama umarmt und so viel Verbindung ersichtlich wird. Das Buch heißt Nervenstark verbunden, Selbstregulation von Kindern stärken für mehr Geborgenheit, Wachstum und einen entspannteren Familienalltag. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, über die Selbstregulation. Mein Herzensthema ist ja auch, die Selbstregulation von Eltern zu stärken. Das mache ich ja ganz viel auf der Bindungsinsel. Und natürlich darüber auch das Nervensystem der Kinder zu stärken. Nur, Kati, du bist ja nochmal ganz stark auch spezialisiert auf Kinder. Und lass uns doch gerne heute den Schwerpunkt mal darauf legen. Es gibt ja auch Kinder, die kommen vielleicht mit anderen Bedürfnissen auf diese Welt. Die brauchen vielleicht mehr davon, mehr Unterstützung, sind bedürfnisstark, haben irgendwelche besonderen Bedürfnisse. Und lass uns mal darüber sprechen, Kati. Was war dir denn in diesem Buch besonders wichtig? Welche Bereiche hast du aufgegriffen?
Ja, also du hast gerade schon den wichtigsten Punkt eigentlich angesprochen. Wenn wir über Selbstregulation bei Kindern sprechen, dann spielen die erwachsenen Bezugspersonen natürlich die super große Rolle da drin. Denn Selbstregulation kann sich beim Kind erst entwickeln. Das kann es eben noch nicht von Anfang an, wenn es genügend Koregulation von den Erwachsenen erfährt. Und dafür braucht es möglichst gut regulierte Erwachsenen-Nervensysteme. Deswegen geht es in dem Buch auch tatsächlich ganz viel, man mag es kaum dem Cover entnehmen, auch um die Regulation von Erwachsenen-Nervensystemen. Und die Eltern oder die erwachsenen Bezugspersonen werden auch in die Verantwortung genommen. Und gleichzeitig.
Das finde ich marketingtechnisch perfekt aufgebaut, denn. Ich glaube, dass ihr darüber auch viele Eltern, die vielleicht sich nie jetzt so mit sich beschäftigt hätten, abholt, dass sie diesen Weg gehen möchten, hoffentlich durch dein Buch. Das ist auch mein großer Wunsch, denn es ist ja immer tatsächlich viel anstrengender, bei sich selbst anzusetzen. Und deshalb freut mich das riesig, ja, dass da hoffentlich absolut. Viele Eltern zu diesem Buch greifen und dann merken, ah doch, das hat doch was mit mir zu tun.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja die Erfahrung, die ich aus der Praxis mitbringe. Also immer, wenn ich mit Kindern in der Praxis arbeite, die werden ja mit einem anstrengenden Verhalten oder irgendeinem Symptom zu mir geschickt, was ich häufig als gesundes Verhalten auf eine anstrengende Situation oder Umgebung entpuppt. Und für diese Situation und Umgebung oder den Umgang damit sind Erwachsene in der Verantwortung. Und deswegen, wenn ich mit Kindern in der Praxis arbeiten soll, wenn angefragt wird, Kadi, kann ich mein Kind zu dir schicken, dann arbeite ich immer erst 1 bis 2 Stunden mit den Erwachsenen und dann lasse ich mir vom Kind erzählen, ich lasse mir von der Familiensituation erzählen, von den Situationen, in denen die Symptome, in denen das anstrengende Verhalten auftritt und dann schauen wir gemeinsam, was es da braucht. Und das ist natürlich ein total schmaler Grat. Also das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen und so ist es auch in dem Buch. Natürlich stelle ich mich nicht dahin und sage so, ihr Eltern, ihr habt es jetzt verkackt.
Ja, und, genau.
Darum ihr seid auch schuld. Ihr seid schuld, dass es eurem Kind schlecht geht. Also so ist es ja auch gar nicht. Also es gibt wirklich diese 2 Stimmen, mit denen ich dieses Buch geschrieben habe. Natürlich tragen wir Eltern eine Verantwortung. Ne? Von der können wir uns nicht lossprechen. Die müssen wir auch übernehmen und auch alles dafür tun, dass wir sie übernehmen können. Und gleichzeitig, ich bin ja nun auch erwachsen, ich bin Mutter, ich bin Therapeutin und ich weiß, wie verdammt schwer das auch sein kann, diese Verantwortung zu übernehmen. Gerade wenn man selbst vielleicht irgendwie Steine in seinem Rucksack drin hat, die man da selbst nie reingelegt hat. Und dass es wirklich Mut braucht, sich damit zu befassen. Und deswegen, ich mag das so gerne, das hinten drauf steht auf dem Buch, die Kraft der Koregulation. Dieses Buch ist Werkzeugkasten und warme Umarmung in einem. Also es befähigt wirklich die Erwachsenen. Wir setzen gemeinsam die Nervensystembrille auf. Also es gibt ganz viel Theorie in dem Buch, aber immer verpackt in ganz viele Beispiele, sodass die wirklich spürbar werden. Und dann eben auch immer wieder, hey, du machst es gut genug. Ja, gut genug
ist, glaube ich, so wichtig, ja, weil das erlebe ich ja oft, wenn ich jetzt Eltern auf der Bindungsinsel stärke, wo es ja wirklich nur um Selbstregulation geht, ist dieses ständige Schuldgefühl, diese ständigen Vorwürfe, diese kritische Brille. Jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt und deswegen machen wir ja so viel innere Kindarbeit auch, weil ich so viel Wert einfach darauf lege, dass die Eltern in dieses Verzeihen kommen, sich selbst annehmen, auch mit den eigenen Mustern, die einen ja auch immer wieder einholen, die ja auch nicht einfach weggehen, sondern einfach nur Strategien lernen, damit besser umzugehen. Und das ist, glaube ich, dieser weiche, liebevolle Blick auch auf die eigene Entwicklung, wie wir Stück für Stück wachsen. Ich sage immer, Kathi, wenn ich jetzt dann selbst konfrontiert werde mit so einem kleinen Kind, ja, das mich genauso triggern wird. Ja, jeder hat ja auch dann seine Wachstumsaufgabe mit diesem Kind und es geht auch nicht darum, von Beginn an perfekt sich immer regulieren zu können. Und deswegen, Kathi, kann ich mir das richtig vorstellen, wie dieses Buch einen wirklich bildlich gesprochen umarmt, dass sie auch da milder mit sich sein können, Eltern. Hast du denn so ein paar Strategien, die jetzt für Eltern besonders wertvoll sind, die du gerade schon auch teilen willst? Natürlich steht da ganz, ganz viel im Buch, nur vielleicht möchtest du so ein bisschen was verraten.
Ja, ich habe also neben der Theorie, die da drin ist, gibt es natürlich auch immer wieder, also es geht ganz viel um das Nervensystem, die Funktionsweise des Nervensystems. Und dann geht es um ganz verschiedenen Lebens- und Überlebensimpulse, in denen unser Körper autonom reingehen kann, in die unser Körper autonom reingehen kann. Das ist keine willentliche Entscheidung. Und diese Zustände beschreibe ich, also ne, mit so Nerdboxen, wo man wirklich auch fachlich nochmal tiefer eintauchen kann, ganz vielen Beispielen, sodass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt. Und dann gibt es zu jedem dieser Überlebensimpulse auch immer zwei Kapitel. Ein Kapitel heißt immer, das kannst du für dich tun, wenn du merkst, dass du da irgendwie drin steckst. Und so kannst du deinem Kind helfen, wenn du merkst, dass dein Kind da drin steckt. Und da ist dann zum Beispiel beim Thema Wut, ne? Wut ist ja ein super häufiges Thema, sowohl in der Praxis als auch, wenn man in den Supermarkt geht oder im Straßenverkehr unterwegs ist. Also ist das Thema Wut ja wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben es gelernt, einen gesunden Umgang mit Wut zu erlernen, also den kennenzulernen. Viele haben gelernt, man darf nicht wütend sein. Und da habe ich natürlich Beispiele auch rausgewählt und auch Übungen oder was man mit seinem Kind machen kann, um zwischen dem Gefühl und dem Verhalten zum Beispiel auch zu unterscheiden. Also das Gefühl der Wut ist ja immer in Ordnung. Es gibt meistens also das Kind hat immer einen Grund, wütend zu sein. Ob wir ihn kennen oder nicht, völlig egal. Ob er real im Außen ist oder nicht, ist auch völlig egal. Also dieser innere Alarm, das erkläre ich auch sehr intensiv, wie dieser innere Alarm überhaupt funktioniert, wann der anspringt, was sehr Individuelles ist. Und welches Verhalten daraus resultiert, das können wir ja beeinflussen. Da können wir auch sagen, ne, hey, stopp, es ist nicht in Ordnung zu hauen. Ich schütze mich jetzt hier, ich möchte nicht gehauen werden, ich möchte nicht, dass du irgendjemand anderes haust oder dich selbst verletzt. Da haben wir auch einen Schutzauftrag, wir Erwachsenen. Ja. Und gleichzeitig können wir sagen, es ist nicht in Ordnung, wie du diese Wut ausdrückst. Probier doch mal was anderes.
Genau, die Alternativen aufzeigen sind ja so wichtig, auch dass die Kinder andere Wege lernen, weil das liegt mir auch immer so am Herzen, denn wenn wir so die Entwicklung unserer Gesellschaft auch angucken, es ist ja auch tatsächlich dieser Schutzauftrag, von dem du sprichst, dass wir Kindern beibringen, andere Wege zu finden, die gewaltfrei sind. Denn auch gerade so in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, das ist auch was, das mir manchmal ein bisschen aufstößt, was vielleicht auch missverstanden wird, wird manchmal auch Gewalt unter Kindern, auch gerade unter Geschwistern, das ist ja auch so ein Herzensthema von mir, so ein bisschen verharmlost. Oder auch in Schulen, wo ja mehr und mehr Mobbing auftritt oder so, und drum ist genau dieser Aspekt mir auch so wichtig, dass wir es nicht verharmlosen, ja, sondern auch, es gibt ja zum Beispiel auch so diese Theorie in der Pädagogik darüber, auch die Diskussion, ja, Kinder können ja nicht gewalttätig sein. Und natürlich machen sie das niemals aus einer bösen Absicht heraus. Nur es ist in diesem Moment, wird es als Gewalt für das Geschwisterchen und so weiter empfunden. Darum benenne ich zum Beispiel in meinem Geschwisterbuch das auch ganz bewusst so, weil ich finde, wir dürfen da wirklich in diese schützende Rolle gehen und den Kindern klar machen, stopp, an der Stelle ist wirklich eine Grenze erreicht. Ja? Und das ist so wertvoll, Kathi, wenn du das im Buch nochmal zeigst, wie kommt man von diesem Gefühl, das da sein darf, ja, das total in Ordnung ist, zu einem Verhalten, das sozial verträglich ist.
Ja, absolut. Und was da entscheidet, das muss ich gerade dran denken, weil du sagtest, ne, das Verhalten zwischen Kindern, bis wohin ist es okay und ab wann ist es auch nicht mehr okay? Bis wohin ist es Spiel und ab wann ist es Gewalt zum Beispiel? Da gibt es ein Kapitel, den Kapitelnamen, ich muss immer schmunzeln, auf die Fresse, fertig, Spaß. Und es kommt von einem erwachsenen Klienten bei mir in der Praxis, der wegen ganz anderer Themen bei mir war und der aber eben drei Kinder hat. Und der mich irgendwann fragte, du Kathi, meine Kinder, die waren da glaube ich, keine Ahnung, 5, 7 und 11 oder sowas, die haben dieses Spiel erfunden, auf die Fresse, fertig, Spaß.
Ein Geschwisterspiel, das ist so lustig. Ja.
Und also da geht es wirklich heiß her. Mhm. Und ich würde es schon auch nicht mehr raufen nennen, so wie es er beschrieben hat. Ne? Die sind da wirklich hart miteinander zu Rande gegangen. Und er hat mich gefragt, ist das in Ordnung oder muss ich da irgendwas tun? Und dann haben wir diese Situation so analysiert und wir haben ganz viele Signale von Sicherheit entdeckt. Also, dass alle Kinder, es gab ein Stoppwort, das haben alle eingehalten, wenn es gesagt wurde. Sie haben Hilfe geholt, wenn, ne, und ich meine, in dem Spiel geschieht es halt, dass irgendwo Nasenbluten auftauchen oder dass jemand einen Ellenbogen ins Auge bekommt. Das geschieht. Ja, das ist Teil des Spiels. Doch da ist keine böse Absicht hinter. Da ist niemand hinter, der in einem Angriffsmodus ist. Es ist allen dran gelegen, dass sie da Spaß dran haben. Und diese Signale haben wir alle entdeckt. Sie haben Hilfe geholt, wenn sie Hilfe brauchten. Sie haben sich gegenseitig getröstet. Sie sind sofort ausgestiegen. Also es waren wirklich sehr lebendige Kinder, wo ich gesagt habe, also von dem, was ich da jetzt höre, spricht für mich da überhaupt gar nichts gegen. Und dann gibt es aber eben die Momente, wo es dann irgendwie kippt, ne, wo dann gerade vielleicht ein körperlich unterlegenes Kind eben nicht mehr schafft, Nein zu sagen.
Ganz genau, ja.
Ja, und wenn man guckt, sind die Momente, wie sind die aufgefangen? Wer wird dann auch aufgehört? Sind die noch so sensibel miteinander? Ist der ventrale Vagusnerv, unser soziales Kontaktsystem, ist das aktiv, sodass wir diese Signale auch nochmal noch erkennen? Und dann spricht für mich da überhaupt gar nichts gegen. Aber wenn da sobald da Angst und Aggression, also so eine nicht kontrollierbare Aggression mit Wut dahinter kommt,
ja,
dann wird es anders. Ja, dann ist ja quasi, hey, ich will verletzen. Also jetzt nicht kognitiv willentlich, bewusst, sondern dann, ne, sind wir in einem Verteidigungsmodus etc., wo es darum geht, also ich kann mich nur verteidigen, wenn ich so mache und ab einem bestimmten Grad der Bedrohung ist Verteidigung, die wehtut, auch einfach angemessen.
Ganz genau, dass dieses Wehren auch, dass wir Kindern das beibringen dürfen, du darfst deinen eigenen Körper beschützen. Ja, das ist
genau.
Auch eine wichtige Botschaft. Ja. Du hast ja jetzt gesagt, du hast den Eltern einige Übungen mitgegeben. Hast du Lust, vielleicht 2, 3 Übungen zu teilen, jetzt die auch im Buch zu finden sind, dann gibt es da sicher noch sehr viele mehr.
Ja, also natürlich habe ich etwas ausführlicher auch die SOS-Übungen beschrieben. Es gibt auch hinten so einen QR-Code mit einer Ressourcenseite, wo man dann einfach noch mehr Materialien findet. Die SOS-Übungen, einige kennen die vielleicht schon, da können wir mal die ersten 3 kann ich da gerne zeigen. Mhm. Und die sind sowohl für die Erwachsenen als auch die Kinder tatsächlich einfach immer hilfreich, wenn es so, also wenn man in so einem hochaktivierten Sympathikotonen-Zustand ist, also wenn die Wut da ist oder man als Elternteil merkt, gleich platzig, dann mache ich gerne die SOS-Übungen. Und als meine Kinder klein waren, habe ich die gerne auf dem Klo gemacht.
Mhm. Da haben wir Zeit, so ein bisschen zumindest kurz.
Ja, ganz genau. Die Klo-Regulation sozusagen. Die erste SOS-Übung ist die Schmetterlingsumarmung. Kannst du deine Hände über Kreuz auf deine Oberarme legen und abwechselnd hin und her tappen. Und das machst du so lange, wie es für dich angenehm ist. Und die zweite Übung ist dann eine kleine Pause mit einer Selbstumarmung. Und ich nehme da immer eine Hand unter meine Achseln und die andere bleibt am Oberarm. Und das ist für Kinder auch manchmal tatsächlich angenehm, weil sie sich in so einem hochaktivierten Zustand, also manche wollen gerne berührt oder umarmt werden, denen hilft das. Und für manche verschlimmert es die Situation einfach. Mhm. Und gleichzeitig kann man sich dann hier eben selbst umarmen und so das Nervensystem ein bisschen beruhigen. Und wenn man die Hand hier so am Herzen hat, dann, ja, dieser Körperkontakt, das Herz, das merkt dann einfach, hey, hier ist jemand da, hier an den Oberarmen ist noch der Kontakt und dieses Gefühl von Zerspringen wird so ein bisschen eingedämmt. Man hat sich so ein bisschen, ja, kann sich so ein bisschen einen Rahmen geben.
Auch dieses Sicherheitsbedürfnis, das ja auch so groß ist, also diese erlebte Sicherheit, die für die Eltern in diesem Moment so wichtig ist, wird darüber ja auch nochmal durch das Körperliche unterstützt, dieses Ich bin sicher, ja, auch wenn die jetzt gerade streiten oder auch wenn da gerade ganz viel los ist, auch in mir drin.
Ja, genau. Und die dritte Übung ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsübungen. Schau dich um und zähle alle schönen Dinge. Alternativ kann man runde Dinge oder eckige Dinge oder Dinge einer Farbe oder vertikale Linien zählen, ganz egal. Mhm. Hauptsache, der Kopf dreht sich und man zählt irgendetwas. Und das kann man ja wirklich überall machen. Also das kann man ja selbst, ne, in Berlin in der U-Bahn machen, kann ich Schuhe zählen oder irgendwelche Fensterdinger im Raum, die Wände, die Ecken sozusagen. Mhm. Im Dunkeln kann ich Schatten hell zählen. Mhm. Und das hat tatsächlich mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun, in aufgeregten Zuständen, dass wir da eben weniger kognitive Möglichkeiten haben zu denken. Und auch unsere Emotionen, die liegen dann quasi ein bisschen blanker. Die werden nicht mehr so durch unsere kognitiven Fähigkeiten reguliert, sondern liegen oft blank. Und durch diese Übung kann man das tatsächlich wieder so ein bisschen einfangen.
Ja, das ist sozusagen, wird dieser Teil wieder aktiver im Gehirn, ja, und wir aktivieren darüber auch vielleicht wieder mehr die Fähigkeit, wieder mehr in die Vernunft zu kommen. Und
ganz genau.
Ja, ich finde es so wertvoll auch, dass diese Körperarbeit, die auch bei der Selbstregulation so entscheidend ist. Ich denke, das wird auch alles im Buch so abgebildet sein, dass es mir auch so am Herzen liegt, dass wir einfach insgesamt immer ja, auf verschiedenen Ebenen arbeiten, wenn wir Selbstregulation betreiben. Ja, das reicht halt nicht einfach, ein Glas Wasser zu trinken, sondern es braucht wirklich eine andere Kompetenz dafür. Und das ist so großartig, dass dein Buch da auch nochmal so fundiert auch die Hintergründe auch zum Nervensystem erklärt. Jetzt geht's ja auch um die Kinder. Ja, jetzt ist es ja so, weil wir können ja nicht pauschal sagen, reguliertes Nervensystem bei den Eltern führt automatisch dazu, dass das Kind entspannt und ausgeglichen ist. Ja, das ist ja eine Gleichung, die so nicht funktioniert, denn Kinder kommen ja auch mit
anderen
Bedürfnissen auf die Welt. Und das ist ja auch das, was leider manchmal Eltern suggeriert wird. Ja, wenn du jetzt nochmal regulierter wärst, dann wäre ja alles viel entspannter. Natürlich ist es ein Hebel, den Eltern haben, nur es gibt ja viele Dinge, die Kinder auch einfach mitbringen. Und nicht umsonst ist es so, ich komme aus der Geschwisterforschung, dass viele unterschiedliche Kinder, die in einer Familie aufwachsen, das eine völlig entspannt sein kann und das andere halt einfach besondere Bedürfnisse hat, gefühlsstark ist oder ähnliches. Ja, und eine gewisse Form von Neurodiversität mitbringt oder sich im Spektrum befindet, was auch immer. Und an dieser Stelle, Kathi, ist es natürlich wichtig, die Kinder auch entsprechend zu stärken. Und das gibst du ja genau in diesem Buch auch mit. Kannst du da nochmal drauf eingehen, Kathi, wie die Kinder durch das Buch oder durch die Strategien gestärkt werden? Das hat ja sicher viel praktische Arbeit auch, die direkt aus dem Alltag kommt mit den Kindern bei dir, ist da sicher mit drin.
Ja, klar. Also erstmal ist es natürlich viel Diskriminierung, die Menschen mit Neurodivergenz erleben, ist ja dadurch, dass Menschen von außen sie beurteilen, bewerten und eben ja, diskriminieren für ihr Anderssein und nicht funktionieren wie im normativen Sinne sozusagen. Da findet ja schon ganz viel Diskriminierung statt, was eine gute Basis auch ist für Traumatisierungen zum Beispiel. Ne? Also, und alleine das abzustellen. Also alleine erst einmal dieses Anerkennen der Erwachsenen oder auch des Umfeldes, dass ein Kind manchmal gar nicht anders sich verhalten kann, das macht einfach ja auch erstmal so einen riesengroßen Unterschied. Und das ist einfach nur die innere Haltung, die innere Sichtweise. Und da kann ich ein Beispiel, was ich auch im Buch habe, kurz andeuten. Ein Kind, was durch gewaltvolles Verhalten in der Grundschule immer wieder aufgefallen ist und kannst dir vorstellen, ne, viele Elternabende, Elterngespräche, Beschwerden und du schon wieder. Mhm. Und mit diesem Kind.
Mit dir stimmt doch was nicht. Immer dieser Glaubenssatz, du bist nicht gut, so wie du bist. Ja.
Genau.
Verstärkt.
Und in der Therapie konnten wir dort gar nicht so richtig mit arbeiten und ich habe dieses Kind als total zuvorkommend, hilfsbereit, auch kooperativ erlebt. Also fast schon ein bisschen im Unterwerfungsimpuls erlebt, also ganz versucht, sich anzupassen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich dieses Kind gefragt habe, sag mal, fühlst du dich eigentlich missverstanden? Und da habe ich gemerkt, ne, da ist was im Körper des Kindes geschehen, da gab es eine Aufrichtung. Und da meinte dieses Kind, ja, immer werde ich beschuldigt, dass ich angefangen habe. Dabei stimmt es gar nicht. Die anderen fangen an und ich verteidige mich nur. Und dann bin ich mit in die Schule reingegangen und wir haben uns die Situation, also ich habe mir die ne, von den Eltern erklären lassen, von der Bezugsperson in der Schule. Und das kam raus, dass es eine Situation ist, die immer wieder Bauecke geschieht. Und das Kind wurde immer eingeladen zum Spielen, aber so wie Grundschulkinder das halt irgendwie machen. Hier hast du einen Baustein oder ein Auto, wurdest du so hingeworfen. Und das Kind, was eben mehrfach traumatisiert war, hat dieses soziale Kontaktsystem, was ein Teil unseres Nervensystems ist, der ventrale Vagusnerv, der ist eben durch die Traumatisierung, ist dieser Teil nicht voll entwickelt und nicht 100% aktiv. Und dann fällt es uns zum Beispiel schwer, Gesichter zu interpretieren. Ist das also eine Spieleinladung in Sicherheit oder ist das ein Angriff? Greift mich dieses Kind an und schmeißt mit Steinen oder Autos nach mir? Und für ein traumatisiertes Nervensystem, was dann weniger Zugriff auf dieses soziale Kontaktsystem hat, wird es viel eher als Angriff interpretiert innerlich. Und dann aus dieser Perspektive kann man total verstehen, dass dieses Kind sich verteidigt. Mhm. Ja, gerade wenn es Gewalterfahrungen als kleines Kind bereits so viel erleben musste.
Ja.
Und alleine das hat für die pädagogischen Fachkräfte vor Ort total viel verändert, dieses Kind anders begleiten zu können. Eben nicht, oh Mann, du schon wieder. Mhm. Also selbst wenn sie es nur gedacht haben, ist es ja im Raum. Ja, und so ein Kind fühlt das ja. Und sie haben es anders sehen können, dieses Kind, durch die Nervensystembrille. Das hat natürlich nicht das aggressive das Verhalten des Kindes von einem Tag auf den anderen verändert. Doch es hat den Umgang der Erwachsenen verändert. Die konnten mit den anderen Kindern aus der Klasse sprechen und haben eben einladen können, dieses Kind anders einzuladen zum Spiel. Mhm. Ja, vielleicht sprecht ihr das Kind mit dem Namen an und fragt, ob es mit euch spielen möchte, anstatt irgendwie Steine oder Autos zu werfen.
Und das ist so wertvoll, ich habe gerade überall Gänsehaut, wenn ich mir jetzt so meine Kinder aus der Grundschulzeit vorstelle, es ist ja so wundervoll, wenn man denen Dinge erklärt und sie versucht mit ins Boot zu holen, dann haben die eine riesige Empathiefähigkeit und sie möchten helfen. Also ich hatte auch viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen und hatte regelmäßig eben Gespräche dann auch und habe immer so wundervolle Kindererklärungen dann auch dafür bekommen oder Ideen, wie sie dieses Kind auch unterstützen können und sie da auch mit in die Verantwortung zu nehmen, das ist dann einfach so ein wunderbares Miteinander, wo Diskriminierung einfach endlich aufhört. Nur das ist natürlich deswegen so wertvoll, wenn auch die pädagogischen Fachkräfte sich darauf einlassen, das verstehen. Also ich habe das auch immer so als Geschenk wahrgenommen, aufzuklären darüber, was könnte bei dem Kind denn stattdessen los sein? Ja, was versucht es da in diesem Moment für sich zu sorgen eigentlich, ja, weil das Kind wollte sich ja eigentlich nur verteidigen und beschützen, weil es hat sich angegriffen gefühlt. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Und das macht einfach so einen Unterschied, denn ich sehe unseren Schutzauftrag als Erwachsene ja nicht nur auf eine bestimmte Gruppe von Kindern, sondern alle Kinder. Also auch die Kinder, die gewalttätig sind, die sind ja nicht gewalttätig auf die Welt gekommen und die brauchen tatsächlich, also da habe ich auch einen Auftrag, dass es denen gut geht und dass die irgendwie eine andere Möglichkeit finden, um gewaltfreier auch in die Welt zu gehen. Und das funktioniert eben nicht über Maßregelung oder Disziplin oder Druck oder Androhung von Strafen. Also das funktioniert auch, aber das ist, entwickelt kein gesundes
Selbstwertgefühl. Ja.
Selbstwertgefühl, also das macht ja eher Lernen unter Angst sozusagen. Das sehe ich nicht als meinen Auftrag, sondern ich sehe es als meinen Auftrag, wirklich für alle Kinder einen Raum zu schaffen, in dem sie gesehen werden mit allem, was irgendwie da ist. Auch die und gerade die Kinder, die es, ja, die unfreiwillig traumatisiert wurden. Also niemand wurde freiwillig traumatisiert und dieses Kind struggelt.
Ja.
Und das als solches eben auch sehen zu können. Und gleichzeitig weiß ich, wie anstrengend das sein kann.
Ja klar, vor allem für die Eltern, die dann ja immer wieder auch in diese Rolle gedrängt werden. Ihr habt was falsch gemacht, ihr setzt zu wenig Grenzen. Ich weiß nicht, wie viele Beratungen ich habe, wo Eltern kommen. Und einfach natürlich dann auch von den Einrichtungsleitungen oder auch natürlich von der Schulseite so verurteilt werden, dass sie da irgendwas falsch machen. Und da möchte ich auch an der Stelle nochmal alle ermutigen, die wirklich so ein Kind begleiten. Ihr dürft euch jeden Abend so sehr dafür feiern, dass ihr das schafft, weil du eben sagst, Kathi, es kostet ja so viel mehr Energie, als hätte man mehrere Kinder gleichzeitig. Und das ist einfach, es erfordert ja auch so viel Auseinandersetzung mit sich selbst. Es ist einfach ein riesengroßer Kraftakt, der ganz viel Energie kostet, weshalb ich da auch immer sage, es ist so wichtig, dass die Eltern sich Auszeiten nehmen und mehr Pausen machen, als es vielleicht ja mit anderen Kindern wäre.
Ja, ja, definitiv. Also da passt so mein Leitspruch gut zu, ne? Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten.
Ja, das ist so ein schöner Spruch von dir. Das stimmt, Kathi. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist ein Kind, das vielleicht gerade einfach eine bestimmte Entwicklungsphase durchmacht und da vielleicht verstärkt Gefühlsausbrüche hat. Also lass uns mal so von einem Alltag ausgehen und ein Kind, das sich entwickelt. Hast du auch im Buch viele Strategien, wie so Gefühlsausbrüche begleitet werden können? Oder wie können wir uns das vorstellen? Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, intensiv reinzuschauen.
Ja, da gibt es diese klassische Situation, die ich beschrieben habe. Kind hat einen Wutausbruch im Supermarkt. Also ich glaube, ich weiß nicht, diverse Male hatte ich das selbst mit meinen Kindern. Und diese Situation habe ich mal ordentlich auseinandergedröselt, was da eigentlich so geschieht. Also auch für die erwachsene begleitende Person. Ne? Da sind ja auch noch Leute drumherum, die gucken, die schlimmstenfalls auch noch kluge Kommentare haben. Ja, das sieht man ja, ne? Wie das mit der laschen Erziehung heutzutage so ist. Die Kinder machen, was sie wollen und da muss man halt nur mal härter durchziehen und so. Das macht ja was mit der erwachsenen Person. Also dieser Druck von außen, diese Bewertung von außen und das führt bei der erwachsenen Person häufig dazu, dass sie sich eben unter Druck fühlt, weniger sicher fühlt und natürlich auch weniger Signale von Sicherheit dann in Richtung Kind sendet. Also jetzt mal die Kurzfassung. Und das Kind, was da in einer Notlage ist, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig egal. Da geht es ja erstmal im Grunde drum, wenn ich jetzt aus Kinderperspektive gucke, es braucht eine erwachsene Person um sich herum, was aufpasst, dass nichts Schlimmes passiert. Also, dass das Kind sich nicht verletzt, dass niemand anderes verletzt wird und dass vielleicht auch die Supermarktregale stehen bleiben. So.
Ja.
Und aber völlig loyal hinter diesem Kind steht oder sich auch vor dieses Kind stellt und es vor den anderen, auch vor den Blicken und Kommentaren der anderen schützt. So eine Person bräuchte dieses Kind ja eigentlich. Und das ist manchmal für die Erwachsenen ein ganz schöner Spagat. Ja, gleichzeitig die Außenwelt wirklich so draußen zu lassen und sich zu sagen, ey, ja, da kommt mein innerer Stinkefinger dann auch manchmal mit in die Therapie rein. Aber es ist wahnsinnig schwer, sich davon loszumachen. Aber
vor allem, wenn so Muster aktiv werden, wie ich muss es immer allen recht machen, ich muss absolut angepasst sein, ich darf mich nicht zumuten. Da kommen ja dann so die ganzen Kindheitsmuster, ja, wie man so zu sein hat, das ist ja, ja wirklich die größte Challenge überhaupt, ja. Und dann zu sagen, ich bin hier mit meinem Kind vielleicht in einer Schutzblase oder wie du gerade so schön gesagt hast, der innere Stinkefinger, was es da für viele Strategien gibt. Und zu sagen so, und ich versuche jetzt erstmal diese Sicherheit auszustrahlen, die mein Kind von mir braucht, das ist wirklich Königsdisziplin.
Absolut. Und da, ne, dann haben wir noch mit Biochemie zu tun, also wie ist die Halbwertszeit von Adrenalin zum Beispiel, da gehe ich drauf ein. Und wie bekommen wir diese 7 bis 10 Minuten rum, bis das Adrenalin einfach wieder auf einem normalen Level ist, wo mein Kind dann auch ansprechbar ist und überhaupt für irgendwelche Interventionen erreichbar ist. Also da spreche ich sehr ausführlich im Buch drüber und und bei allem, was ich im Buch beschreibe, steht eigentlich auch immer drum, ja, und manchmal klappt es und manchmal klappt es auch nicht. Mhm. Ja, also es gibt einfach viele Situationen, in denen ich kann alles wissen, also selbst wenn ich eine künstliche Intelligenz in mir hätte, die alle Bücher gleichzeitig zur Verfügung hätte, manche Situationen sind einfach, wie sie sind.
Genau, ja. Und es geht vielleicht dann auch gar nicht so sehr darum, diese Situation möglichst schnell zu kontrollieren, weil das ist ja, glaube ich, das, was wir uns natürlich immer wünschen. Wir wünschen uns Strategien, damit es möglichst leicht wird oder leichter wird und dass das vielleicht gar nicht so sehr das Ziel ist, dass es jetzt nach 7 bis 10 Minuten auch wirklich aufhört und dann alles im Griff ist und so, sondern dass es eher darum geht, wie begegne ich meinem Kind, selbst wenn es länger als 10 Minuten dauert, ja, oder wie gelingt es mir oder finden wir dann so eine Notlösung, wie ich trage mein Kind aus dem Supermarkt, das zumindest um es von den Blicken zu beschützen, ja. Und es ist dann so eine unperfekte Lösung. Nur wir bleiben möglichst dabei in Verbindung. Und wenn wir es nicht geschafft haben, kommen wir danach möglichst schnell wieder in Verbindung. Ja, auch dass diese unperfekten Lösungen finde ich auch so wichtig, weil das ist halt nun mal die Realität. Ja, und da möchte ich nämlich auch auf eine wichtige Frage noch eingehen, die ich auch ganz oft in der Beratung habe. Dieses Thema, was ist denn, wenn mein Kind sich so reinsteigert, nicht rauskommt? Es gibt ja Kinder, die sehr stark in ihrem Gefühl verharren, ja, und nicht nach diesen 7 bis 10 Minuten ja, sich beruhigen können. Hast du dafür vielleicht noch ein paar Gedanken?
Was ja, ne, man weiß es nicht, woran es liegt. Und manchmal braucht es einfach Korregulation. Also auch in dieser Supermarktsituation, da läuft ganz viel über Korregulation. Und es gibt auch ein Kapitel, das heißt, oder es ist zumindest ein groß geschriebener Satz, selbst wenn du nichts mehr, wenn dir nichts mehr einfällt, was du tun kannst, kannst du dich immer noch selbst regulieren. Und das ist ja so ein bisschen unsere Superpower. Ja, die wir immer wieder einsetzen können. Die jetzt nicht von heute auf morgen haben wir die zur Verfügung. Die können wir ja tagtäglich, können wir die als Erwachsene trainieren, unsere neuronale Fähigkeit, uns selbst zu regulieren. Also das ist auch keine kognitive Lernleistung, sondern es ist eine neuronale Lernleistung, diese Fähigkeit der Selbstregulation. Und wenn wir uns regulieren, dann senden wir ja auch wieder Signale von Sicherheit aus, die beim Kind ankommen. Und darüber, also das ist meine Erfahrung. In manchen Situationen ist meine Aufgabe, das Kind zu schützen vor, dass es sich selbst verletzt. Also, ne, dass es im Wutanfall sich schlägt, dass es mit dem Kopf irgendwo gegenstößt, weil das manchmal eingeschränkt ist, die körperliche Kontrollfähigkeit in so einem hochemotionalen Zustand. Das ist meine Aufgabe, das Kind zu schützen, andere zu schützen, und drittrangig die Möbel zu schützen vielleicht.
Ja.
Und dann ist es meine Aufgabe, Sicherheit zu vermitteln.
Und auszustrahlen, genau.
Und auszustrahlen und ein Kontaktangebot zu machen und nicht und keine Rückantwort zu erwarten. Ne? Also, hey, ne, ich bin doch hier, jetzt komm doch auch, sondern hey, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich sehe, dass es gerade noch nicht möglich ist, aber wenn es möglich ist, dann bin ich da. Ich bin da, ich bin da.
Und das reicht und das ist so schwer, das glaube ich auch, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wo man ja immer versucht, über das Tun und Machen eine Lösung zu finden, genau. Ja, ist es, glaube ich, einfach auch so schwer, sich das anzuschauen. Ich kann es so fühlen, wirklich dieses, ich muss doch jetzt noch mehr tun können, um meinem Kind zu helfen. Ja, ich kann wirklich, da, mir springt das fast ins Herz raus, weil ich das so nachfühlen kann. Ja, ja. Mir wird es wahrscheinlich genau so gehen, Kathi. Und das ist, glaube ich, dieses Aushalten, dass das jetzt einfach ausreicht, da zu sein und sich um sich zu kümmern und alles, was du gerade zu uns beschrieben hast mit dem Helfen, dass nichts kaputt geht und so weiter, ja, und alle unverletzt bleiben, ja, diese wichtigen Punkte sind, glaube ich, ganz entscheidend.
Ja.
Kathi, es gibt ja sicher auch einige vorbeugende Strategien, also ich bin ja auch ein großer Fan von vorbeugenden Strategien für Kinder, die ihnen dabei helfen, ihr Nervensystem zu regulieren. Hast du da vielleicht, sicher im Buch ganz viele Tipps, nur was sind denn so klassische Dinge, die im Alltag umgesetzt werden können, um das Nervensystem von Kindern zu stärken?
Da spreche ich ganz viel über Frustration zum Beispiel und Mikrofrustration. Also ich erlebe manchmal Eltern, die aus unterschiedlichsten Gründen Frustration bei ihrem Kind vermeiden. Ja, das Kind wird irgendwie wütend, weil es irgendwas, was es gerade gerne haben möchte, nicht bekommt, aus guten Gründen. Und dann knicken Eltern ein. Ja, dann, und das hat unterschiedliche Gründe. Manchmal liegen die bei der erwachsenen Person selbst, weil sie das nicht ertragen können, weil sie selbst eine Vergangenheit mit Wut zum Beispiel haben. Aber diese Frustration, die sind fürs Kind ja total wichtig. Und die brauchen aber die richtige Dosis. Ja, also wenn die Frustration zu klein ist, dann ist das auch nicht gut. Ne? Also dann wächst keine Schale. Man kann sich das wie so ein Luftballon oder wie so eine Schale vorstellen, wenn man an den Rand der Schale geht, wenn man sie mit Wasser füllt und man schafft es, okay, ich muss mich so ein bisschen recken, strecken und dabei wächst die Schale. Ja, wenn man es schafft, also eine Schale mit Wasser, so ein Resilienzschalenmodell, was ich im Buch auch benutze, da ist eine Schale mit Wasser drin und dann kommt aktueller Wellengang. Und wenn man es schafft, okay, der Wellengang ist ein bisschen herausfordernd und er droht überzuschwappen, aber die Schale streckt sich und schafft es. dann wächst unsere Resilienzschale. Und diese Größe der aktuellen Wellen, also der aktuellen Frustration, die ist entscheidend. Also wenn die zu klein ist, dann muss sich die Schale nicht strecken. Und wenn sie zu groß ist, dann schwappt es einfach über. Und das bringt auch nichts, das bringt kein Wachstum. Also es braucht diese richtige Dosis an Mikrofrustration. Und wir brauchen gar keine Mikrofrustration extra in das Leben unserer Kinder zu bringen. Die kommen ja ganz automatisch. Sei es, ne, dass irgendwas nicht geht, dass wir nicht zwei Dinge gleichzeitig können, dass wir den Weihnachtsmann nicht fragen können oder herholen können. Oder da entstehen ganz automatisch genügend Frustrationssituationen in unserem Alltag. Unsere Aufgabe ist es zu gucken, ist es eine Frustration, die mein Kind gut handeln kann, super, dann auch da bleiben. Ne? Also nicht unnötig die Schale dann kleiner werden lassen, sozusagen. Und wenn die Frustration zu groß ist, dann auch nachzugeben. Ja, dann es macht keinen Sinn, bei einem Meltdown, also wo es wirklich das Nervensystem überfordert ist, und Meltdown ist was anderes nochmal als ein großer Wutausbruch zum Beispiel. Ja. Ne? Also ein Meltdown ist wirklich, da braucht das Kind absolut einfach Unterstützung und meine Güte, dann gibt es nach dem Abendbrot eben doch noch einen Schokoriegel. Mhm. Ja, das ist für die Gesundheit, für die psychische Gesundheit des Kindes in dem Augenblick besser als die absolute Konsequenz da irgendwie durchzuziehen.
Und das hat ja ganz viel auch damit zu tun, in welcher Situation befinden wir uns gerade und wie viele Bedürfnisse des Kindes sind in diesem Moment auch erfüllt. Ja, weil zum Beispiel, jetzt gesetzt im Fall, es war viel los tagsüber, das Kind ist vielleicht reizoffen, ist eh schon drüber, ist schon ganz müde, hat vielleicht viel zu spät was zu essen bekommen. Das hatten wir neulich irgendwo bei Anwesen, dann kam viel zu spätes Essen im Restaurant und eigentlich war es auch von den Erwachsenen irgendwie halt einfach scheiße geplant, wenn wir jetzt auf Deutsch das mal so sagen. Ja, und das arme Kind war völlig durch und dann in so einer Situation dann noch irgendwie was durchzudrücken oder wie du schon sagst, dann künstlich diese Frustration oder bei irgendeinem Thema zu bleiben, das ist einfach völlig unnötig und es ist ein wunderbares Bild zu sagen, ja, dass an dieser Stelle brauchen wir keine Frustrationstoleranz üben, ja, sondern einfach in Momenten, in denen ja es, wie du sagst, auch natürlich der Alltag hergibt, auch unter Geschwisterkindern zum Beispiel, es ist ja ganz häufig so, da muss ich mal warten oder auch in Gruppensituationen passiert es automatisch, dass nicht immer alles gleich erfüllt werden kann, auch manche Bedürfnisse manchmal aufgeschoben werden müssen und das finde ich so schön. Gibt es denn da, lass uns doch mal überlegen, ob wir für Eltern noch so eine Orientierung haben, weil ich glaube, das ist ja die Kunst einzuschätzen. Ist das jetzt hier gerade Meltdown und bringt es gerade nichts? Ja? Mhm. Oder ist es jetzt eine Situation, wo ich ja vielleicht dann doch nochmal ausharre und konsequent bleibe? Weil das ist ja, glaube ich, die große Kunst, genau da den Unterschied zu finden.
Ja, das ist die große Kunst und gleichzeitig glaube ich, dass man sein Kind so gut kennt, dass man es meistens irgendwie fühlt. Und sich aber durch Äußere, das macht man so oder sowas, verunsichern lässt und auch sein Gefühl da auch gar nicht hört. Und ich glaube, man wird Fehler machen. Man wird Situationen einfach falsch einschätzen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man sich selber da nochmal, okay, also ich habe mit meinen Kindern, ne, die sind ja jetzt erwachsen und wir sprechen über Situationen von früher und ich sage ihnen manchmal, ja, ich weiß auch heute nicht, ob damals die Entscheidung richtig war oder nicht.
Mhm. Man weiß es manchmal nicht. Es darf auch so sein. Wir können es nur versuchen, immer wieder den Blick so drauf zu richten. Ist es jetzt eine Situation, weil ganz viele Bedürfnisse unerfüllt sind? Also das ist vielleicht so das Beispiel, das ich jetzt gerade genannt hatte. Ja. Oder dieses Gefühl, ja, wirklich mal drauf zu schauen, vielleicht auch zu sagen, ich denke noch mal kurz drüber nach, anstatt mich jetzt beeinflussen zu lassen, sich auch die Zeit zu geben. Ich finde, das ist auch oft eine Strategie. Sage ich jetzt ja oder nein oder bleibe ich dabei oder nicht? Sich vielleicht auch selber noch mal einen Moment zu nehmen, sich zu regulieren, um dann eine klarere Entscheidung treffen zu können, oder?
Ja, ganz genau. Und das kann ich ja zum Beispiel auch einem Kind kommunizieren. Ich brauche einen Moment, um drüber nachzudenken. Ja, das kommt bei manchen Kindern nicht an, wenn die da schon so hoch aktiviert sind. Und ich glaube, man kann das total schlecht pauschal sagen, so an den und den Anzeichen, ne, bei der Atemfrequenz oder bei dem Rötegrad des Gesichtes, da ist es so und ein Tick weiter ist es anders. Also da gerade neurodivergente Kinder sind da ja einfach auch so unterschiedlich. Die haben manchmal, also die haben andere Nervensysteme, sie reagieren auf bestimmte Dinge anders. Ja, wenn wir uns Hochsensibilität angucken, wenn wir Geruchs- und Geräuschempfindlichkeit anschauen. Das heißt, ne, oder auch Stoffe, was für Stoffe sind erträglich. Da sind die Eltern oder Begleitpersonen von neurodivergenten Kindern natürlich viel geforderter als Begleitpersonen von neurotypischen Kindern, wo vieles einfach läuft.
Ja, genau. Ja, und wo es gar nicht so schnell zu so einem Meltdown kommt. Oder manchmal ist es ja dann auch so diese, man bleibt bei einem Nein oder bleibt konsequent und denkt sich dann, warum ist jetzt diese Reaktion so übertrieben, ja, aus Sicht der Erwachsenen? Und für das Kind ist es dann in dem Moment allerdings so dramatisch. Und auch das darf dann eben mal so sein, wenn wir dann wieder in die Begleitung gehen. Ja, ich glaube auch vielleicht diese Angst vor diesen Meltdowns oder ganz starken Gefühlsausbrüchen, ich weiß gar nicht, ich denke, die dürfen wir auch ein bisschen nehmen, weil sie lassen sich auch nicht immer verhindern.
Nee. Ja. Also wichtig ist, dass die Kinder damit nicht alleine gelassen werden. Ja?
Ja,
also, genau. Dass wir Erwachsenen in der Nähe sind. Manchmal, wie gesagt, ist Berührung, Umarmung genau das Richtige und manchmal verschlimmert es die Situation. Aber dass wir in erreichbarer Nähe sind, dass wir Präsenz haben, zeigen, dass wir präsent sind.
Ja.
Und das spürt das kindliche Nervensystem, ja, nicht auf einer kognitiven Ebene, nicht auf einer bewussten Ebene, sondern auf einer neuronalen Ebene, die Neurozeption, unsere neuronale Wahrnehmung sozusagen, die im Innern stattfindet, die bekommt mit, dass da jemand ist. Und unsere Nervensysteme, die kommunizieren die gesamte Zeit miteinander. Und wenn unser Nervensystem Ruhe und Sicherheit möglichst ausstrahlt, dann bekommt das kindliche Nervensystem mit, egal, auch wenn ich hier gerade so rumtobe, ich bin okay.
Ja, genau. Und das ist diese Form von Sicherheit, die ein Kind dann auch stärkt für weitere Gefühlsausbrüche. Weil ich glaube, das ist auch was, viele Eltern dann manchmal auch so ein bisschen vielleicht den Mut verlieren oder vielleicht auch denken, oh, es bringt irgendwie alles nichts. Nur da möchte ich auch gerne nochmal ermutigen, wie sehr es sich lohnt, genauso wie wir es jetzt beschrieben haben oder wie du so toll beschrieben hast, dann da zu bleiben und diese Selbstregulation zu stärken und das mit dem Kind gemeinsam durchzugehen und zu stehen. Ja, was ich ja auch immer nur so wichtig finde, ist so diese Wertung des Ganzen. Das hattest du ganz am Anfang angesprochen. Ja, diese Dramatik und auch diese Wertung, das ist jetzt hier so negativ. Natürlich ist es super anstrengend und fordernd, ja. Und auch das, finde ich, kann total heilsam sein, wenn wir versuchen, diese Wertung rauszunehmen, zu sagen, ja, und das dauert jetzt, mein Kind ist in dem Gefühl und ich sage ja immer dazu, diese Aha-Haltung einzunehmen. Aha, es ist jetzt so und ich bin jetzt da. Und das reicht erstmal. Ja, das ist total in Ordnung.
Ja, ja, ganz genau.
Kathi, ich blätter jetzt gerade hier nochmal so durch dein Buch und ich sehe auch, du hast wahnsinnig viel zum Thema Stressampel mit drin. Magst du dazu noch kurz was sagen? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Strategie für viele Eltern.
Ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich über die Lebens- und Überlebensimpulse geschrieben habe und die habe ich eingeteilt in eine Stressampel. Also alle die Lebensimpulse, so nenne ich sie, die in einem Zustand von Sicherheit stattfinden sozusagen, ja, in die unser Körper in einem Zustand von Sicherheit geht, die sind bei der Stressampel bei grün angeordnet. Und dann gibt es die ersten Überlebensimpulse, sowas wie Zuflucht, Fight und Flight, also Kampf, Verteidigung und Flucht. Da haben wir quasi, ne, wir kommen in einen Zustand, wo wir uns nicht mehr sicher genug fühlen und haben aber noch die Möglichkeit, durch eigenes Tun wieder in einen Zustand von mehr Sicherheit zu gelangen. Also beim Zufluchtsuchen, ne, Arm, Schoß oder kannst du mir helfen, sodass ich durch den Kontakt mit einer anderen Person wieder zurück zu mehr Sicherheit gelange. Mhm. Bei Verteidigung zum Beispiel, ne, ich hau den Angreifer, die Angreiferin einfach weg und dann bin ich wieder sicherer. Mhm. Und bei der Flucht begebe ich mich aktiv an einen anderen Ort zum Beispiel, um der Gefahr zu entfliehen und in mehr Sicherheit zu landen. Das habe ich in der Stressampel bei Gelb und bei Rot. Da kommen wir in den Bereich der gefühlten Lebensgefahr. Mhm. Und das sind Überlebensimpulse, in die wir autonom eben auch reinwechseln, wenn wir nicht mehr aktiv selbst die Situation verändern können, um in mehr Sicherheit zu gelangen. Das heißt, wir benötigen eine Strategie, um innerhalb der Gefahr eine Lösung zu finden. Und da sind die Überlebensimpulse der Unterwerfung, der Erstarrung und des Kollapses mit drin. Mhm. Und also ich habe auch durchaus das Buch, ich habe gerade gestern erst eine Rückmeldung bekommen, oh je, ich habe das Buch, ich habe diese Anmerkung am Anfang überlesen, beziehungsweise etwas arrogant überlesen. ja, ich lese das Buch so in einem durch. Es ist hilfreich, Pausen zu machen. Also ich habe auch immer wieder kleine, also nach jedem Kapitel gibt es die Einladung zur Pause und zur Reflexion und aber auch an ein paar Stellen zwischendurch. Und gerade wenn wir uns über diese Überlebensimpulse unterhalten, kann das eigene Nervensystem beim Lesen eben mit reagieren. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da gut auf uns achten. Mhm. Also ich bin halt Traumatherapeutin und finde, dass wir Menschen uns eben auch, wenn wir über Traumaprävention etc. sprechen, müssen wir uns da schon auch mit beschäftigen, aber das macht, kann was mit uns machen. Mhm. Also dieser rote Stressampelbereich, ich finde, da wird so die Faszination des Körpers einfach so spürbar, wie unser Körper uns schützen kann.
Ja, verrückt.
Ja.
Und das zeigst du da nochmal auf. Es ist auch schön, das nochmal so wirklich auch so deutlich in einem Bild zu haben, ja, was dann passiert bei der Unterwerfung, warum auch manche Kinder dann vielleicht auch so reagieren und wieder, wenn man mit dem, sage ich mal, nicht mit der Nervensystembrille drauf gucken würde, denken würde, ja, jetzt funktioniert das Kind ja, obwohl es eigentlich im absoluten höchsten roten Stressniveau steckt, ja, weil es sich einfach nur unterwirft, um irgendwie überleben zu können, ja, und an anderer Stelle dann vielleicht doch wieder komplett ausrastet, weil es eigentlich ein bisschen weniger Stress spürt. Das ist ja total spannend, genau. Da auch für pädagogische Fachkräfte wahnsinnig wichtig, auch die ja oft auch mit traumatisierten Kindern.
Absolut.
Oder auch mit geflüchteten Kindern arbeiten, ja, die schon ganz viel erlebt haben. Deswegen ganz,
ja,
ganz
spannend. Da gibt es tatsächlich ein Beispiel auch aus der Praxis. Wenn Kinder zum Beispiel in der Schule aus dem Nichts aggressives Verhalten manchmal zeigen. Und das macht manchmal Sinn dann auf einmal, wenn man sich vorstellt, zu Hause ist kein sicherer Ort.
Ja, genau.
Und es ist aber auch nicht sicher genug, zu Hause wütend zu sein oder sich zu wehren. Das heißt, ne, dass zu Hause ist das Kind in einem Unterwerfungsimpuls und dann kommt es an einen sichereren Ort, die Schule, und dann wandert es quasi diese Ampel ein bisschen runter und landet im Fight-Flight-Modus. Und dort entlädt es sich dann an, weil es eine Situation ist, in der es sicher genug ist, wütend zu sein.
Genau. Also da oder andersrum gedacht, an alle Eltern, die Kinder aus ihrer Kita abholen oder... Ja. Oder aus der Schule, ja, die dann sich wundern, warum ist es immer so, dass mein Kind alles bei mir rauslässt, weil das Stressniveau runterfährt und dann in diesem Moment einfach der sichere Ort ist, wo ich alles entladen kann. Ja, das ist ganz, ganz verständlich und eingängig. Auch ein großes Geschenk, liebe Kathi. Ich glaube, dieses Buch, ich freue mich schon so darauf, es zu verschlingen. Und ich würde einfach sagen, dieses Buch ist wirklich nicht nur für pädagogische Fachkräfte, es ist für alle Eltern ein großes Geschenk. Ich werde wirklich darin voller Interesse lesen und kann euch, nur weil ich ja Kathis Arbeit jetzt schon so lange kenne und schätze, von ganzem Herzen dieses Buch empfehlen, allein wenn ich das Inhaltsverzeichnis schon lese. Ich bin wirklich ganz beeindruckt und wir feiern jetzt nochmal deinen Spiegel-Bestseller, denn was für ein großes Geschenk, Kathi, wenn über dieses Buch so viel mehr, ja, bedingungslose Liebe in diese Welt getragen wird. Da haben wir ja eine gemeinsame Vision, die wir gemeinsam in diese Welt tragen. Und ich bin so dankbar auch, dass wir uns kennenlernen durften, Kathi, und dass wir immer wieder in unterschiedlichen Kontexten zusammenarbeiten. Und ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ich feiere dich noch den ganzen Tag heute.
Ich danke dir, liebe Martina.
Genau. Und dein Buch, das packen wir natürlich mit dem Link in die Shownotes, gerne jetzt bestellen und genau, damit ganz viel Freude und ja, Verbindung in eure Familie tragen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören und lasst uns gerne einen Kommentar da, falls dir die Folge gefallen hat oder folgt mir bei Spotify oder wo du auch immer gerade diese Folge anhörst und wir hören uns ganz bald wieder, ihr Lieben.
Ihr Lieben, es ist soweit mein heiß begehrter Workshop Kinder mit Humor und Leichtigkeit begleiten. Der geht in die zweite Runde. Ihr habt schon so oft danach gefragt, jetzt ist es endlich soweit. Am 12. November findet er statt und ihr könnt euch jetzt noch für die unverbindliche Warteliste eintragen und euch einen Rabatt sichern, einen exklusiven Wartelistenrabatt. Wenn ihr am 12. November abends um 19.30 Uhr keine Zeit habt, es gibt auch eine Aufzeichnung und dazu noch ein cooles E-Book mit allen Strategien zusammengefasst. Es lohnt sich auf jeden Fall, um Konflikte mit deinem Kind ohne Machtkämpfe zu lösen, denn gerade wenn du vielleicht oft im Meckermodus bist, dann braucht es an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal ein bisschen Humor und manchmal, gerade wenn man gestresst ist, fehlen einem die kreativen Ideen. Und nach diesem Workshop wirst du die auf jeden Fall haben, um auch die Bindung zu deinem Kind oder deinen Kindern zu stärken. Übrigens, auch wenn du mehrere Kinder hast, braucht es ja besonders viel Humor. Du findest den Link zur unverbindlichen Warteliste in den Shownotes, sehr gerne mit dabei. Und schon ganz bald kannst du dir dann als Erster der Erste über die Warteliste einen der begrenzten Plätze im Workshop sichern.